Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Ich habe hormonell bedingten Brustkrebs, habe die Diagnose am 30. Oktober 2023 bekommen und wurde dann am 10. November operiert. Dann fällt man relativ schnell ja ins Krankengeld.
Wir dachten lange, in Europa ist das kein wirkliches Problem. Das stimmt aber nicht. Wir wissen inzwischen, dass es sehr wohl zu Einkommensverlusten kommt, als auch die Zuzahlungen sich zu erheblichen Beträgen addieren können und natürlich auch Kosten entstehen, die möglicherweise gar nicht erstattet werden, die damit zusammenhängen, dass man zum Beispiel ins Krankenhaus muss, zum Arzttermin fahren muss und so weiter und so fort. Und was man heute sieht, ist, dass eine Krebserkrankung auch in unserem westeuropäischen hochentwickelten Sozialsystem ein soziales und ökonomisches Risiko für die Patienten darstellt.
Zumal ich alleinerziehend mit beiden Kindern bin, auch nur Teilzeit arbeiten konnte. Ja, und zu all dem muss ich dann auch noch mit den Finanzen kämpfen. Ein Horror.
Stimmen waren das zu einem sehr ernsten Thema und einer Sorge, die nicht wenige Menschen beschäftigt. Zu dieser Folge von Vertikal Horizontal begrüßen Sie und euch heute Sabine Pinkenburg
und Dorothea Brummerloh. Führt die finanzielle Situation, gar Armut, dazu, dass mir nicht die beste medizinische Hilfe zuteil wird, um ein Leiden zu lindern oder eine Krankheit besonders wirksam zu begegnen? Das Schlagwort von der Zweiklassenmedizin macht da schnell die Runde, wobei es bei diesem Thema wichtig ist, genauer hinzuschauen. Neu ist das Thema übrigens nicht. Schon im Jahr 1956 brachte ein Film eine Sorge zum Ausdruck, die auch heute noch den Alltag von Menschen prägen kann. Der Film von 1956 hieß »Weil du arm bist, musst du früher sterben«.
Kurz zusammengefasst geht es da um einen Mediziner, der feststellen muss, dass er seinen Patienten nicht immer die aus seiner Sicht wirksamsten Medikamente verschreiben kann, um einer schlimmeren Erkrankung womöglich vorzubeugen oder sie zu lindern. Denn nicht alle therapeutischen Maßnahmen oder Vorsorgeprogramme werden von der Krankenkasse übernommen. Der Filmtitel spitzt es zu. Weil du arm bist, musst du früher sterben. Und heute, fast 70 Jahre nach der Filmpremiere, wie sieht es da in Deutschland aus?
Das habe ich einen Experten gefragt, Michael Schlander. Er ist Mediziner und Gesundheitsökonom an der Universität Heidelberg.
Wenn es darum geht, dass es so etwas wie einen sozialen oder sozioökonomischen Gradienten gibt, der mit Krankheitsrisiko und dann eben in der Folge auch vorzeitiger Sterblichkeit einhergeht, dann hat sich an der Situation sehr wenig geändert.
Professor Schlander forscht am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg über die Folgen von Krebserkrankungen auf den sogenannten sozioökonomischen Status von Betroffenen und Angehörigen. Um den sozioökonomischen Status zu bestimmen, werden verschiedene Lebensumstände berücksichtigt. Dazu zählen zum Beispiel Beruf, Bildung, Einkommen, Wohnort, Familienstand und vieles mehr. Und auch wenn man sich so viele Faktoren anschaut, gibt es keine einfachen Antworten darauf, warum eine schwere Erkrankung wie Krebs auf das gesamte Leben der Betroffenen Auswirkungen hat.
Weil der sozioökonomische Status natürlich assoziiert ist mit einer ganzen Reihe von Risikofaktoren, die eben nicht einfach nur mit der Einkommenssituation erklärt sind, aber mit der korrelieren. Das sind dann so Dinge wie Beschäftigungsstatus, das sind Dinge wie Gesundheitsverhalten, zum Beispiel die Häufigkeit von Risikofaktoren wie Rauchen oder Bewegungsmangel, bestimmte Ernährungsgewohnheiten, auch medizinische Sachverhalte wie Adipositas, die bekannt sind, dass sie mit Krankheitsrisiken einhergehen.
Dass eine Erkrankung und Überlebenschancen eng mit dem Geldbeutel verbunden sind, ist in den USA ein bekanntes Phänomen. Viele Menschen sind dort entweder gar nicht oder unvollständig krankenversichert, können sich die Zuzahlungen für die teure Krebsmedizin nicht leisten oder bekommen sie nicht erstattet. Manchmal sind die Folgen so weitreichend, dass Patienten und ihre Familien in die Privatinsolvenz rutschen.
In den USA gibt es dafür mittlerweile den Begriff der finanziellen Toxizität. In Deutschland ist die Situation von Krebspatienten zwar nicht so wie in den USA, aber auch hier kann eine schwere Erkrankung wie Krebs, ein Unfall oder eine chronische Erkrankung die finanzielle Sicherheit der Erkrankten bedrohen, wie der Fall einer brustkrebserkrankten Frau zeigt, die wir in dieser Folge Tine Schmidt nennen.
Weihnachtsgeschenke, Geburtstage, das Auto kaputt, das zweite Mal dieses Jahr, Klassenfahrt. Ich hatte eine Nachzahlung von den Nebenkosten und ich paddel ja wirklich, paddel und dreh um und was hole ich jetzt und was hole ich nicht? Lohnsteuerjahresausgleich gemacht. Eine Woche nachdem das Geld davon auf dem Konto war, kommt die Reparatur vom Auto 770 Euro. Und da muss noch was am Kofferraum gemacht werden, weil der undicht ist.
Alleinerziehende sind finanziell sehr selten auf Rosen gebettet. Das ist bekannt. Wenn dann aber unerwartete Kosten verbunden mit der Inflation und der allgemeinen Teuerungsrate der letzten Jahre on top kommt, trifft das Alleinerziehende wie Tine, die gemeinsam mit den beiden Kindern lebt, besonders hart.
Aber es gibt doch Krankengeld, oder?
Ja, nach der Lohnfortzahlung von 6 Wochen gibt es natürlich Krankengeld. Wie hoch das ist, hängt aber dabei von der vorherigen Wochenarbeitszeit ab. Und das waren bei Tine nur 27 Stunden. Sie hätte gern mehr gearbeitet, um finanziell besser dazustehen, aber die Kita-Betreuungszeit für ihren damals 2-Jährigen gab einfach nicht mehr her, wie sie mir erzählte. Und so ist es wirklich für sie nicht einfach, mit dem viel zu geringen Einkommen über die Runden zu kommen. Hinzu kommt, dass die 44-Jährige auch für ihre Gesundung tief in die Tasche greifen muss. Und an dieser Stelle, muss ich sagen, habe ich dann schon aufgehorcht. Bisher dachte ich, dass man alles, was mit der Genesung zu tun hat, bezahlt bekommt. Schließlich leben wir in einem der reichsten Länder Europas. Und dann hat Tine Schmidt aufgezählt, wofür sie alles bezahlen muss.
Ich habe bis jetzt 1.400, 1.500 Euro aus der eigenen Tasche seit Januar dazu gezahlt. Dazu gehören Kosten für die Chemo, die Fahrten zur Chemo hin, die ganzen Rezepte, die man braucht, ob das BHs sind, Stütz-BHs, Prothesen-BHs, Prothese selber, ob das eine Perücke ist. Mützen zahlen die nicht, nur Perücken. Pro Chemo habe ich ca. 40 Euro bezahlen müssen, pro Fahrt zur Chemo hin und zurück in 20er. Eine Haushaltshilfe wurde mir bewilligt, da habe ich einen Eigenanteil pro Monat von 200 Euro gehabt.
Im Sozialgesetzbuch 5 werden diese Zuzahlungen geregelt. Krankheiten, die eine Dauerbehandlung erfordern, können von den Zuzahlungen bei den Krankenkassen zum Teil befreit werden. Das gilt zum Beispiel für Krankheiten wie Diabetes mellitus, Asthma oder koronare Herzkrankheiten. Die jährliche Eigenbeteiligung der Versicherten darf dann bei diesen chronischen Kranken 1% des Jahresbrutto nicht überschreiten. Übersteigen die Zuzahlungen das, ist man nach Antrag zuzahlungsbefreit. Das soll auch finanzielle Entlastung bringen.
Ab dem 18. Lebensjahr müssen sich Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung an den Kosten bestimmter Leistungen beteiligen. Diese Zuzahlungen sind beispielsweise bei Kosten für Arzneimittel oder bei Krankenhausbehandlung und Reha-Maßnahmen zu leisten. Bei stationären Maßnahmen sowie bei Rehabilitation beträgt die Zuzahlung zum Beispiel 10 Euro je Kalendertag. Die Belastungsgrenze beträgt 2% des Bruttoeinkommens. Das ist der Regelsatz. Zum besseren Verständnis ein Beispiel. Bei einem Jahresbruttoeinkommen von 30.000 Euro sind 600 Euro eine zumutbare Belastung für die eigene Gesundheit. Auch Krebserkrankte wie Tine Schmidt werden in Deutschland als chronisch krank eingestuft. Ihr steht also die 1%-Regel zu. Angenommen, Tine würde diese eben schon genannten 30.000 Euro als Jahresbrutto haben, reduziert sich ihre Zuzahlungsleistung auf 300 Euro statt 600 Euro. Von dieser 1%-Regelung ausgehend rief Tine bei ihrer Krankenkasse an. Die Frau am Telefon teilte ihr mit, auch wenn sie jetzt schon mehr als 1% über dem Jahresbrutto gezahlt hat, bekommt sie nicht so einfach eine Zuzahlungsbefreiung.
An dieser Stelle muss man sich vielleicht noch mal vor Augen halten, dass die Krankenkasse eine Versicherung ist. Und eine Versicherung muss gar nicht alles zahlen, sie kann. Und es gibt Ermessensspielräume.
Im Fall von Frau Schmidt sah deren Krankenversicherung Potenzial, dass die heute Erkrankte genesen, später wieder berufstätig wird. Deshalb könne man ihr diese 1%-Regelung noch nicht anbieten. Außerdem werde eine solche Befreiung nur rückwirkend gewährt. Die Angestellte der Krankenkasse machte eine Art Kulanzangebot am Telefon.
Also 500 Euro sollte ich nachweisen, dass ich die gezahlt habe. und ab dem Zeitpunkt wäre ich zuzahlungsbefreit. Aber Ende des Jahres, wenn die dann feststellen, okay, ich hätte vielleicht nur 300 dazu zahlen müssen, geben die mir die 200 nicht wieder. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wie viel 200 Euro gerade in meiner Situation sind? Das ist ein Haufen Geld.
Die Diskrepanz zwischen anfallenden Kosten und dem realen Einkommensverlust, das Loch im Geldbeutel sozusagen, haben nicht nur Folgen für die Betroffenen, sondern auch für deren Angehörige. Bei Dine Schmidt zum Beispiel sind es ihre Kinder. In einem Alter von 4 und 11 Jahren treffen sie der Einkommensverlust ihrer Mutter und die damit verbundenen Sparmaßnahmen hart.
Dass ich vor allen Dingen auch der Großen sagen muss, du, nee, das gibt's jetzt einfach nicht. Mama, kann ich das? Mama, kann ich das? Wie das so ist beim Einkaufen, ne? So, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Oder ein Eis, 1,70 Euro. Die Kugel, da gibt es eine Kugel, keine zwei. Oder uns da hinsetzen. Das kann man sich nicht erlauben. Ich muss Abstriche machen. Dasselbe ist, sie geht in den Fußballverein. Ich habe den zweiten Sport, den sie gemacht hat, den habe ich jetzt tatsächlich aus der finanziellen Situation heraus abgemeldet. Klavierunterricht hat der Lehrer jetzt aufgegeben. Wir haben eine neue gefunden. Aber die ist viel teurer und die kann ich mir im Moment nicht erlauben. Und ich würde das gerne weiterfinanzieren. Geht nicht mehr.
Die Organisation der Europäischen Krebsforschungszentren spricht in Europa nicht wie in den USA von einer finanziellen Toxizität, sondern von sozioökonomischen Konsequenzen oder Social Economic Impact.
Was dann eben nicht nur die Zuzahlungen erfasst, sondern auch die Einkommensverluste plus die Auswirkungen, die es auf den Patienten hat. Ein niedriger sozioökonomischer Status stellt für viele schwere Erkrankungen ein Risikofaktor dar. Studien in Deutschland haben gezeigt, dass ein niedriger sozioökonomischer Status trotz sozialer Absicherungs- und Versorgungssysteme auch Auswirkungen auf die Sterblichkeit hat. Jens Höbel ist Sozialepidemiologe am Robert-Koch-Institut. Er hat Daten des sozioökonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ausgewertet. Beim sozioökonomischen Panel werden seit 1984 regelmäßig dieselben Menschen in etwa 15.000 Haushalten zu Einkommen, Bildung und Zufriedenheit befragt. Mithilfe der dabei erhobenen Daten können politische und gesellschaftliche Veränderungen beobachtet werden.
Das Ergebnis war, 13% der Frauen und 27% der Männer, die über ein niedriges Einkommen verfügen, sterben bereits, bevor sie ein Alter von 65 Jahren erreichen. Zum Vergleich, unter Personen mit einem hohen Einkommen sind es nur etwa 8% der Frauen und 14% der Männer. Und wir haben in dieser Studie das auch ausgerechnet in Bezug auf die Lebenserwartung, mit dem Ergebnis, dass Männer mit niedrigem Einkommen im Durchschnitt etwa 8,5 Jahre kürzer leben als Männer mit hohem Einkommen. Und bei Frauen liegt dieser Unterschied bei etwa 4,5 Jahren.
Welche Ursachen hat das denn?
Laut Jens Höbel sind die Ursachen dafür vielfältig. Es kann an Umweltbelastungen am Wohnort liegen oder ob man krankmachenden Stoffen am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, an chronischen Stress im Beruf oder ob man finanzielle Sorgen im Alltag hat. Und natürlich hat auch der Lebensstil Einfluss darauf.
Denken an Tabakkonsum, körperliche Bewegung oder Ernährung. Und auch die Gesundheitsversorgung kann hier eine Rolle spielen. Außerdem wissen wir aus der sogenannten Lebenslaufepidemiologie, dass sich gesundheitliche Belastungen und Krankheitsrisiken über den Lebensverlauf aufbauen und gewissermaßen akkumulieren können.
In mehreren Studien zeigt sich schließlich auch, dass Armut zu einem höheren Krebsrisiko führt und umgekehrt eine Krebserkrankung in die Armut führen kann.
Eine schwere Erkrankung birgt also ein Armutsrisiko. Wie genau sieht aber der Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit aus?
Antworten darauf habe ich beim Sozialdienst katholischer Frauen gesucht. Der Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, wurde 1899 von Agnes Neuhaus in Dortmund ins Leben gerufen. Er ist ein konfessioneller Fachverband, der Frauen hilft, die in sozialen Not- und Konfliktsituationen sind. In Oldenburg koordiniert Angelika Hirschmann das Projekt Altersarmut begegnen und in Vechta arbeitet Helga Nordig als Vereinsbetreuerin beim SKF. Die beiden Mitarbeiterinnen kennen betroffene Frauen, die aufgrund ihres geringen Einkommens krank werden oder es auch bleiben.
Unser Ziel ist, Frauen, die ab Mitte 50 sind, zu unterstützen und zeigen, dass es gibt noch Wege aus der Altersarmut rauszukommen und vor allem Wege aus der Einsamkeit. Viele Menschen, die sehr wenig Geld haben und mit jedem Cent jeden Tag rechnen müssen, ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück und werden einsam. Und Einsamkeit macht krank. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen soziale Kontakte. Und wenn wir einsam sind, das macht depressiv, entstehen auch alle anderen Krankheiten. Und wenn wir dann schon krank sind, haben wir auch niemanden, der uns Unterstützung geben kann, uns begleiten kann während dieser Krankheit. Und so ist auch mal vielleicht aus einer Krankheit wieder gesund zu werden, ist auch schwieriger, als wenn man viele Menschen um sich hat.
Ich würde mal schätzen, 80% unserer Menschen, die wir betreuen, sind auf Sozialleistungen angewiesen. Und uns begegnen auch immer wieder Menschen, die durch das gesamte System fallen. Wo wir feststellen, dass über Jahre, keine soziale Sicherung da war. Das heißt, sie haben kein Geld bekommen von irgendeiner staatlichen Stelle. Sie waren nicht krankenversichert. Sie sind irgendwie durchs Leben gekommen und auch mit der Konsequenz, keine Arztbesuche wahrzunehmen, häufig im gesundheitlich sehr schlechten Zustand, weil Krankheiten nicht behandelt worden sind.
Die Mitarbeiterinnen des Sozialdienst katholischer Frauen kennen aus ihrem beruflichen Alltag viele Menschen, die gerade bei Krankheit von Armut betroffen sind. Es sind häufig geschiedene Frauen, die Kinder zu Hause erzogen haben und deshalb wenig oder gar nicht gearbeitet haben. Es trifft überdurchschnittlich Alleinerziehende mit Kindern, aber auch Frührentner, alte Menschen mit kleinen Renten, die Aufstocker sind und auch Menschen mit einer Erwerbsminderungsrente.
Woran könnte man denn sparen, wenn der Geldbeutel per se schon recht schmal ist?
Ja, dann ist Schmalhans Küchenmeister und das ist für die Betroffenen nicht nur ein flotter Spruch. Das Einfachste und wohl auch das Erste ist, dass man bei den Mahlzeiten spart, haben die beiden Mitarbeiterinnen Angelika Hirschmann und Helga Nordig vom SKF erzählt.
Sie sparen zum Beispiel am Essen, dass sie wirklich eine Woche nur vom Graubrot und Marmelade sich ernähren, was wiederum langfristig sich auch auf deren Gesundheit negativ auswirkt, weil sie dann keine Vitamine zu sich nehmen, kein wertvolles Essen zu sich nehmen. Man kann sowas machen kurzfristig, wenn man in Not ist, aber auf Dauer ist das auch keine Lösung.
Es ist häufig so, dass wir die Menschen dann erleben, mit einer Mangelernährung ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit einer massiven, einseitigen Ernährung, dann gibt es halt einfach jeden Tag Nudeln mit Ketchup. Und es gibt das einfache Gut. Da wird einfach schon genau geplant, wofür das letztendlich reicht beim Essen. Die Stromrechnung, die Gasrechnung. Wie oft komme ich einfach auch in Haushalte, wo es kalt ist oder wo nur ein Zimmer geheizt ist. Wir können uns das nicht leisten.
Man kann sich lebhaft vorstellen, wie es sich auf die Gesundheit auswirkt, wenn man in einer viel zu kalten Wohnung lebt und frieren muss, weil man die Heizkosten nicht bezahlen kann.
Das sind Beispiele, die zeigen, bestimmte Lebensumstände können dazu führen, dass sich Menschen schlecht ernähren und auch infolgedessen öfter erkranken. Aber gehen diese Menschen dann wenigstens zum Arzt oder zur Ärztin?
Das habe ich in Vechta nachgefragt, wo Helga Nordig arbeitet. Und sie sagte, dass in dieser ländlichen Gegend Niedersachsens die Wege oft weit sind, auch zum Arzt. Und daran muss man in diesem Zusammenhang auch denken.
Wie denn hinkommt zum Hausarzt? Also Hausärzte, die noch Hausbesuche machen, da muss man ganz, ganz viel Glück haben, wenn es da jemanden gibt. Und dann fängt es an, den Stadtbus zu bezahlen, wenn der Weg denn zu weit ist, wenn es keine Angehörigen gibt, die einen selber fahren können oder es vielleicht körperlich auch gar nicht zu schaffen. Das heißt, es müsste das Taxi her. Wer bezahlt denn das?
Wenn das geklärt ist oder man irgendwie anders zum Arzt gekommen ist, dieser Medikamente verordnet hat, kommt schon das nächste Problem für die meisten von Helga Nordigs Klienten.
Es fängt an bei den 5 Euro Zuzahlung für die Medikamente. Gerade bei den Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ganz, ganz wichtig, dass diese Medikamente regelmäßig genommen werden. Und bei uns passiert es immer wieder, dass die Menschen kränker werden, sage ich mal, bis hin zum Krankenhausaufenthalt, dass sich die psychiatrische Erkrankung verschlechtert, weil einfach diese 5 Euro für die Medikamente nicht da sind. Dann wird im Prinzip darauf verzichtet, Medikamente werden nicht genommen, Zustand verschlechtert sich.
Wir erinnern uns, dass chronisch Erkrankten laut Sozialgesetzbuch die 1%-Regelung zusteht. Das gilt auch für Grundsicherungsempfänger. Sie müssen also im Jahr etwas mehr als 67 Euro zuzahlen und das sind diese 5 Euro im Monat.
Natürlich kann man sagen, das sind 5 Euro pro Monat, aber bei Grundsicherungsleistungen sind 5 Euro einfach Geld.
Es gibt auch Frauen, die einfach auch bei Medikamenten sparen, wo sie sagen, ich soll die morgens und mittags nehmen. Ich nehme die nur zum Beispiel morgens, damit die Packung mir viel länger reicht. Es gibt Frauen, die einfach gar nicht zum Arzt gehen, wo sie sagen, ich weiß, das wird mich viel Geld kosten und ich habe einfach das Geld nicht.
Wir erleben es eher häufiger, dass Menschen in genehmigte Rehas nicht gehen wollen, weil sie kein Geld haben dafür, sich die entsprechende Kleidung zu kaufen. Es wird gefordert, der Badeanzug, der Morgenmantel, der Trainingsanzug, die Sportschuhe. Und dann sagen die, ich kann da nicht hin, weil ich habe das alles nicht. Und das kann ich mir nicht kaufen. Dasselbe geht beim Krankenhaus auch und halt Unterwäsche. Heißes Thema. Ich kann mit meiner Unterwäsche nicht ins Krankenhaus gehen.
Beeinflussen diese Ängste und diese Geldnöte der Betroffenen denn auch das Therapieverhalten grundsätzlich? Also lassen sie sich gut und entsprechend lange behandeln, um sich auszukurieren oder zu genesen? Eine Psycho-Onkologin hat mir erzählt, dass diese Ängste wirklich den Genesungsprozess oder diesen Prozess der Stabilisierung beeinflussen. Solange das Finanzielle nicht geklärt ist, können sich die von Krankheit Betroffenen nicht richtig auf die Behandlung einlassen. Und diese Erfahrung der Praktikerin bestätigt der Forscher Michael Schlander. Er sagt, wer große Angst vor ökonomischen Konsequenzen für sein Leben hat, der wird sich unter Umständen auch entsprechend verhalten.
Wir haben Daten, dass jeder 5. Patient irgendwann anfängt, auf medizinische Therapien zu verzichten, aus Angst vor Zuzahlungen beispielsweise. Im europäischen Kontext haben wir etwa mit Größenordnung 13-16% zu tun. Was wir dann maladaptives Coping nennen, also schlechte Strategie durch Verzicht auf eigentlich notwendige Ausgaben und damit medizinische Maßnahmen. Es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass aus diesen Konsequenzen dann auch erwartungsgemäß schlechtere medizinische Ergebnisse resultieren.
Wir kennen das ja vor allem aus der Vorweihnachtszeit. Da werden immer wieder Spendenaufrufe gestartet, um solchen von Armut betroffenen Menschen zu helfen. Gibt es das auch bei Krebserkrankten, bei Menschen mit kleinster Rente und so? Bekommen die irgendeine Unterstützung?
Im Fall von Krebserkrankungen kann man sich bei finanziellen Engpässen an die jeweiligen Landesverbände der Krebsgesellschaften wenden. Die Bremer Krebsgesellschaft zum Beispiel zahlte Tine Schmidt, der an Krebs erkrankten Mutter, unbürokratisch eine Einmalhilfe aus. Damit konnte sie die Nebenkostenabrechnung der Wohnung und vor allem die Klassenfahrt ihrer Tochter bezahlen. Auch die Deutsche Krebshilfe bietet einen Härtefonds an und zahlt Betroffenen eine einmalige finanzielle, nicht zweckgebundene Zuwendung aus, erklärt der Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Stiftung Gerd Nettekofen.
Das machen wir auch ganz bewusst, weil die Betroffenen oder Angehörigen selbst auch am besten entscheiden sollten und auch wissen, wo ist die Not wirklich am größten und wo ist die finanzielle Belastung am größten, um auch bestimmte Sorgen einfach zu nehmen. Das überlassen wir dann tatsächlich auch dem jeweiligen Mittelempfänger.
Und wie hilft der Sozialdienst katholischer Frauen den Betroffenen?
Das Projekt, das von Angelika Hirschmann koordiniert wird, wird von der Lotterie Glücksspirale finanziert und Helga Nordig sammelt für die Betroffenen Spendengelder und fragt bei Stiftungen nach finanzieller Unterstützung.
Wir hier für uns haben das ganz große Glück, dass wir die eine oder andere Stiftung haben, die uns unterstützt und in der Regel schauen wir, dass wir zum Beispiel diese Zuzahlungsbefreiung aus Stiftungsgeldern bezahlen, aus Spendengeldern bezahlen, damit einfach gewährleistet werden kann, Es werden regelmäßige Medikamente eingenommen. Ein Krankenhausaufenthalt ist keine Katastrophe, weil die Zuzahlung nicht geleistet werden kann. Dasselbe im Prinzip geht für eine Reha-Maßnahme oder physiotherapeutische Maßnahmen. Und wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, dass das etwas ist, was die Menschen sehr entlastet. Sehr entlastet, weil sie einfach wissen, wir können in die Apotheke gehen und unsere Medikamente holen.
Frau Nordig erzählt noch, dass es vor Ort mehrere Sozialkaufhäuser gibt, die bei Bekleidung, Unterwäsche, Sachen für einen Reha-Aufenthalt in die Bresche springen.
Das heißt, wir gehen an die Kaufhausleitung ran und geben denen eine Liste und sagen, so, wir brauchen den Badeanzug, wir brauchen den Trainingsanzug, wir brauchen die Sportschuhe, wir brauchen den Koffer, wo die Sachen reingepackt werden können, wir brauchen die Kulturtasche und die schauen einfach aus dem, was dort an Spenden eingeht. Wir haben ja ein paar mehr soziale Kaufhäuser im Landkreis Vechta. Und dann schaffen die das meistens innerhalb von 1-2 Wochen, die Sachen zusammenzusuchen. Und dann kann in die Reha gefahren werden. Es geht darum, Menschen nicht zu verurteilen und nicht zu beurteilen aufgrund ihrer Lebenssituation. Und das ist sicherlich etwas, was so aus dem christlichen Selbstverständnis auch kommt. Zu sagen, die Menschen, mit denen wir arbeiten, mit denen arbeiten wir auf Augenhöhe. Und das ist bei sicherlich allen Schwierigkeiten, die Kirche mit sich bringt. Aber das ist etwas, was ich schon auch in Kirche, also auch als ein Teil von Kirche erleben durfte. Nicht lange fragen, es gibt Dinge, die müssen einfach getan werden.
An dieser Stelle möchte ich gern nochmal einhaken. Was müsste denn getan werden, um die Gesamtsituation zu verbessern? Also, dass eine Krankheit nicht ein Armutsrisiko birgt, dass man bei Armut nicht noch kränker wird. Aufgrund des medizinischen Fortschritts und der Weiterentwicklung der Therapien bedeutet Krebs inzwischen ja längst nicht mehr das Todesurteil. Manche Krebsart, die noch vor Jahren als unheilbar galt, kann heute ja zu einer chronischen Krankheit werden.
Ja, und das bedeutet, es gibt Langzeitüberlebende. Dazu noch einmal Gesundheitsökonom Michael Schlander.
Und wir wissen, dass auch bei Langzeitüberlebenden, also insbesondere für Brustkrebspatientinnen sehr gut untersucht, es sehr wohl auch nach längerer Zeit noch Verluste gibt durch reduziertes Einkommen, im Einzelfall auch durch weiter bestehende Zuzahlungsnotwendigkeiten für vermehrte medizinische Maßnahmen, die man in Anspruch nehmen muss, aber primär Einkommensverluste. Und die können durchaus gravierend sein.
Etwa ein Drittel der Krebsüberlebenden sind im erwerbsfähigen Alter wie Tine Schmidt. Und bei Erwerbstätigen spielt der Wiedereinstieg in den Beruf eine große Rolle.
Ich habe absolut höchsten Respekt vor dem, was nach der Reha kommt. Was erwartet mich danach? Ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben an meine körperlichen Grenzen gekommen. Und das schon gegen Mittag. Und im Moment beschäftigt mich der Gedanke, was ist, wenn das vorbei ist, also ich die Bestrahlung hinter mir habe, auch vielleicht diese Reha hinter mich gebracht habe und mich dennoch so erschöpft bin und dann das leisten muss, was ich vor der Erkrankung geleistet habe. Das sind so die Ängste, die ich gerade habe. Werde ich nochmal so leistungsfähig sein?
Bleibt die Frage, wie können die finanziellen und damit auch seelischen Belastungen der Patienten verringert und verhindert werden, dass Menschen wegen einer Krebserkrankung in die Armut rutschen? Dazu würde ich gern noch einmal Gerd Nettekofen von der Deutschen Krebshilfe zu Wort kommen lassen. Für den Vorstandsvorsitzenden der 1976 von Mildred Scheel gegründeten gemeinnützigen Stiftung muss sich gesellschaftlich etwas ändern.
Wir haben ein sogenanntes Positionspapier erarbeitet zu vielen Punkten, die wir für verbesserungswürdig halten. Das haben wir auch an die Politik adressiert, haben aber ehrlich gesagt kaum eine Resonanz darauf erhalten.
Die Aufhebung der Zuzahlungen und Eigenanteile, ein verlässlicher Anspruch auf Krankengeld, eine Erwerbsminderungsrente, die die Existenz sichert und nicht zuletzt ein Abbau bürokratischer Hürden bei der Beantragung von Hilfen. Das würde den Erkrankten einiges von ihrer Last nehmen. Da ist sich Nettekofen sicher.
Ich würde mir wünschen, dass die Politik dieses Thema sich wirklich mal ernsthaft vornimmt. Und ich glaube, da kann man sehr viel tun.
Eine kritische Bestandsaufnahme war das am Ende unserer heutigen Folge, verbunden aber mit einer konkreten Hoffnung.
Und das war Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikalhorizontal@ndr.de. Und am Mikrofon verabschieden sich für heute Sabine Pinkenburg
und Dorothea Brummerloh. Tschüss.